Ja, wir haben es vorher gesungen, im zweiten Lied. Wie herrlich, also welche Herrlichkeit und Macht trägt dein Name, Jesus? Ich weiß nicht, wie dir das ging, als du diese Zeile gesungen hast oder zugehört hast, wie diese Zeile gesungen wurde, ob du dir dabei was vorgestellt hast. Weil unter Macht kann man sich ja schon noch was vorstellen, aber was ist Herrlichkeit? Was bedeutet Herrlichkeit? Was bedeutet die Herrlichkeit Gottes und was hat die Herrlichkeit Gottes mit uns zu tun? Können wir vielleicht sogar Anteil daran haben? Das sind Fragen, auf die ich heute eingehen möchte während der Predigt. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Sei mutig und suche das Angesicht Jesu. Und ich möchte dazu dann drei Punkte aus einem Bibeltext herausnehmen, um uns da mit hineinzuführen in dieses Thema. Aber zuvor möchte ich noch beten und den Heiligen Geist einladen, dass er spricht, dass er das Wort uns offenbart und dass er uns auch offenbart, was die Herrlichkeit Gottes ist. Dass das nicht nur was ist, was in unserem Kopf passiert, denn eigentlich geht es um unser Herz. Und da möchte der Heilige Geist reinsprechen und deswegen möchte ich dafür beten. Heiliger Geist, du bist hier und wir danken dir für deine Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort, die Bibelworte, aber auch die Worte, die ich spreche, dass du sie nutzt, um zu offenbaren von der Herrlichkeit Gottes. Ich bete, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass du in Herzen hineinkommst und dass du Augen öffnest für das, wie Jesus ist, wie groß die Herrlichkeit ist, die er hat. Und ich bete, dass heute wirklich auch Veränderung passieren darf in unseren Herzen, weil du, Heiliger Geist, in uns wirkst. Amen. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte mit euch einen Bibeltext anschauen. Aber bevor wir da reinsteigen, brauchen wir noch kurz was, wo wir uns anschauen, was denn die Herrlichkeit überhaupt ist. Und dazu möchte ich einfach mal anfangen im Alten Testament. Da wird öfter von der Herrlichkeit Gottes oder der Herrlichkeit des Herrn gesprochen. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Es ist nicht immer so das Gleiche, sondern die Herrlichkeit Gottes, die hat verschiedene Aspekte, sage ich mal. Und da sehen wir einmal, dass die Herrlichkeit Gottes im Zusammenhang mit der Macht und der Kraft Gottes verwendet wird. Dann sehen wir, dass die Herrlichkeit Gottes im Zusammenhang mit der Pracht und der Schönheit Gottes verwendet wird. Und wir sehen, dass die Herrlichkeit Gottes in Verbindung steht mit der Gegenwart Gottes. Und gerade um diesen letzten Punkt, die Gegenwart Gottes, soll es heute gehen. Und ich möchte dazu in 2. Korinther 3 reinschauen, ab Vers 7. Wer eine Bibel dabei hat, darf gern einfach mitlesen. Ich werde das Ganze auch mitlesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da wollen wir uns rein denken. Und schauen, was Paulus da geschrieben hat. Weil Paulus hat diesen Brief an die Korinther, also in die Gemeinde in Korinth, geschrieben. Und in den Versen davor geht es darum, dass Paulus spricht, dass Gott derjenige ist, der ihn fähig gemacht hat, dass er Diener von Gott sein kann. Dass er das nicht selber getan hat, sondern dass Gott derjenige ist. Dass Gott derjenige ist, der ihn zu einem Diener des neuen Bundes oder Diener des Geistes gemacht hat. Wie es da heißt. Und Paulus verwendet dann gleich ein paar Begriffe, die ich zuvor mal kurz erklären möchte oder was dazu sagen möchte. Zum einen verwendet Paulus diesen Begriff Diener des Geistes oder den Dienst, der öfters vorkommt, und bezieht sich dabei auf den Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel. Ein Bund ist quasi wie ein Vertrag. Nur dass bei einem Bund ein Partner viel größere Macht hat als der andere. In dem Fall geht es um diesen Vertrag, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel. Und der Vertrag sah im Prinzip aus wie das Gesetz. Das war so der Inhalt dessen. Und dann spricht Paulus dann später auch noch von dem Dienst des Geistes oder der Dienst, der zum Freispruch führt. Und das ist der neue Bund, den Jesus uns angeboten hat. Und das sind so diese Begrifflichkeiten, die vorkommen. Und dann möchte ich anfangen mit Vers 7 in 2. Korinther Kapitel 3. Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Hier spricht Paulus von dem Dienst im Alten Testament, dem Dienst im Alten Bund, dem Bund mit dem Volk Israel. Und wenn wir da hineinschauen, er sagte ja, nun wurde Gottes Herrlichkeit da schon sichtbar. Wie wurde die Herrlichkeit Gottes da sichtbar? Auf was bezieht sich Paulus hier? Die Herrlichkeit Gottes wurde da sichtbar, indem Gott erschienen ist mit seiner Gegenwart. Und dabei bezieht sich Paulus auf diese Gegenwart, die sich niederließ, als der Schöpfer des Himmels und der Erde sich niederließ auf einen Berg. Und das Ganze war so gigantisch, dass es die Berge zerriss, dass Feuer da war, dass es donnerte und blitzte. Das ganze Volk Israel hat sich gefürchtet. Es ist diese Gegenwart, die da war in einer Wolkensäule oder einer Feuersäule. Es ist diese Gegenwart Gottes, die den Tempel Salomos bei seiner Einweihung so erfüllte, dass niemand hineingehen konnte. Es ist diese Gegenwart Gottes, die einen komplett dunklen Raum, in den kein Licht kommen konnte, das Allerheiligste, so erfüllte, dass das Licht da rausgescheint hat. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, von der Paulus spricht, die schon bei dem Dienst sichtbar wurde, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war. Und damit wir diesen Teil der Herrlichkeit Gottes besser verstehen können, habe ich gedacht, ist mir so ein Gedanke gekommen, wie man das verbildlichen könnte. Die Herrlichkeit Gottes in Verbindung mit der Gegenwart Gottes kann man vergleichen, denke ich, mit der Haut eines Menschen und dem Menschen selber. Also wenn ich hier vorne stehe, dann sieht jeder meine Haut und sie prägt irgendwie auch mein äußeres Erscheinungsbild. Und genauso ist es, denke ich, mit der Herrlichkeit Gottes und der Gegenwart Gottes. Wenn Gott da ist, dann ist seine Herrlichkeit da und prägt sein äußeres Erscheinungsbild. Und in diese Herrlichkeit hat Gott Mose berufen. Mose, ein Mensch, wie wir auch. Und diese Herrlichkeit hat dazu geführt, dass Moses Gesicht verändert wurde. Während er Zeit verbrachte in Gottes Gegenwart, wurde sein Gesicht verändert. Und dann heißt es weiter bei Paulus, der genau das aufgreift: Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Also die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, das ist dieser erste Punkt, den ich mir herausarbeiten möchte. Und wir sehen schon an Mose, dass diese Herrlichkeit irgendeinen Einfluss auf uns hat, weil bei Mose hat sie dieses Gesicht verändert. Aber Paulus schreibt auch, es war ein Glanz, der wieder verging. Und damit kommt Paulus auch auf etwas zu sprechen, nämlich er fängt an, die Bünde miteinander zu vergleichen. Den Bund, den Vertrag, den Gott mit Israel geschlossen hat und den neuen Bund, den Bund des Geistes auch, den Jesus uns anbietet, jedem einzelnen Menschen. Und Paulus spricht dann mal auch von Ordnungen, meint aber im Prinzip die Bünde. Und dann heißt es ab Vers 8, muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Der Bund Gottes, den er mit Israel geschlossen hat, der im Gesetz besteht, schreibt Paulus hier, ist der, der zur Verurteilung führt. der zum Tod führt. Warum? Weil wir Menschen Sünder sind. Das heißt, wir schaffen es nicht nach Gottes Maßstäben, das sind seine Gebote, zu leben, sondern wir lehnen uns dagegen auf und meinen, es besser zu wissen. Die Bibel sagt es so, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Keiner ist davon ausgenommen. Und doch füllte Gottes Herrlichkeit den Dienst damals schon aus. Und demgegenüber steht der Dienst, der zum Freispruch führt. Wobei ich mit einer kleinen Geschichte mal noch deutlich machen will, was Paulus mit Verurteilung und Freispruch hier darstellen möchte. Dabei ist es wie in einem riesigen Gerichtssaal, in den zwei Menschen geführt werden. Beide Personen haben sich in dem Land aufgehalten, in dem der Richter, der dort der oberste Richter ist, zugleich das Staatsoberhaupt ist. Beide Personen haben genossen, was das Land ihnen bietet, denn das Land war voller Reichtümer und Güter. Und beiden Personen wurden auch anfangs die Gesetze des Landes vorgelegt. Als die beiden Personen nun vor dem Richter erscheinen, fängt der Richter an mit der Verhörung der ersten Person. Nach einer Weile ist klar, dass diese Person etliche Gesetze gebrochen hat des Landes, dagegen verstoßen hat und dementsprechend Strafe verbüßen muss. Die Person wird dann vom Richter, der nicht bestechlich ist, sondern gerecht ist, verurteilt. Dann wendet sich der Richter der zweiten Person zu. Diese Person wird ebenso verhört. Und auch hier stellt sich fest, dass diese Person gegen viele Gesetze des Landes verstoßen hat, sie nicht eingehalten hat und dementsprechend verurteilt werden muss. Aber diese Person hat einen Anwalt dabei, den sie angefragt hat. Dieser Anwalt legt Einspruch bei dem Richter ein und schlägt dem Richter einen Deal vor. Er sagt zu ihm, du sprichst diese Person, die mich gebeten hat, dass ich sie vertrete, frei. Und dafür nehme ich das Urteil, das dieser Person zukommen sollte, auf mich. Der Richter ist einverstanden. Und so wird die zweite Person freigesprochen von allen Übertretungen und Verfehlungen. Der Richter lässt Gnade walten für diese Person. Jesus Christus ist der Anwalt, der sich für uns einsetzt. Und Gott selbst, der gerechte Richter und derjenige, der über alle Welt regiert, denn diese ganze Welt, sie gehört ihm. Jesus Christus hat das Urteil auf sich genommen und ist deshalb am Kreuz gestorben. Darum wird jeder, der an ihn glaubt, nicht verurteilt werden, sondern freigesprochen werden und in Ewigkeit mit ihm leben. Denn Jesus ist auferstanden von den Toten und sitzt nun im Himmel und regiert von dort in seiner Herrlichkeit. Wenn also Paulus nun von dieser anderen Ordnung, dieser neuen Ordnung spricht, in der es kein Urteil gibt, sondern vielmehr einen Freispruch, dann ist diese Herrlichkeit viel größer, schließt er daraus. Größer als die, die Mose erlebte, diese Herrlichkeit, die so mächtig war, dass Berge zerrissen sind, dass es donnerte und blitzte, die so mächtig war, dass kein Mensch hinzutreten konnte. Größer ist die Herrlichkeit dieses neuen Bundes. Ich möchte das einmal vergleichen mit so einer Figur von einem Vogel, die jetzt stellvertretend einmal stehen soll für diesen alten Bund. Wenn wir diese Figur anschauen, dann scheint sie von außen relativ schön, aber innen hohl und außerdem nicht lebendig. Wenn ich das vergleiche mit einem echten lebendigen Vogel, dann ist dieser lebendige Vogel deutlich schöner. Außerdem trägt er Leben in sich. Und dementsprechend kann man das vergleichen. Und da wird auch deutlich, warum Paulus sagen kann, dass die Herrlichkeit dieser neuen Ordnung, die Herrlichkeit dessen, was Jesus für uns hat, größer ist als die des alten Bundes. Denn das, was diese Figur hier mitbringt, ist alles, was ich von außen betrachten kann. Die Farbe ist alles von außen aufgetragen. Doch beim lebendigen Vogel kommt das Leben von innen heraus. Und bei uns in diesem neuen, bei dem alten Bund kam die Herrlichkeit Gottes und sie veränderte von außen. Bei diesem neuen Bund kommt die Herrlichkeit Gottes in uns hinein und lebt in uns. Diese Herrlichkeit, die so mächtig ist, die möchte in uns leben. Gott möchte in uns leben. Und das wird uns verändern, weil Mose wurde schon von außen verändert. Aber wenn diese Herrlichkeit, die viel größer ist, in uns lebt, wie viel mehr wird es uns dann verändern? Und das nach diesem zweiten Punkt der Herrlichkeit dessen, was Jesus für uns hat, möchte ich auf diesen dritten Punkt kommen, was die Herrlichkeit in uns bewirken will. Und das finden wir dann in 2. Korinther 3, Vers 18, wobei wir in den Versen davor oder die dazwischen liegen, sehen, dass wenn wir keinen Glauben an Jesus haben und in der Bibel lesen, vor allem auch im Alten Testament, dann ist es wie wenn wir eine Decke vor den Augen haben. Aber wenn wir an Jesus glauben, können wir Jesus unverhüllt sehen, das heißt ohne eine solche Decke. Und daran knüpft Vers 18 an. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn, damit ist Jesus gemeint, anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und Paulus hat hier, wenn er von der Herrlichkeit spricht, einerseits diese Herrlichkeit im Sinn, die im Alten Testament auftauchte und die Mose veränderte. Aber andererseits sehen wir bei Paulus noch einen anderen Aspekt, den ich kurz aufgreifen möchte. Und zwar können wir das in Römer 1 ab Vers 20 erkennen. Da beschreibt Paulus, dass Gott und sein Wesen in der Natur zu erkennen ist. Wir können diese Natur nicht nur bestaunen, wie Klausi es am Anfang gesagt hat, sondern wir können auch Gott darin erkennen und sein Wesen. Und deshalb haben auch die Menschen keine Entschuldigung, nicht an Gott zu glauben. Zudem steht dort in diesen Versen, dass die Menschen die Herrlichkeit des unveränderlichen Gottes verwandelt haben und sich Götzen gemacht haben und diese anbeten. Also hier wird zum einen beschrieben, dass das Wesen Gottes in der Natur zu erkennen ist, dass es offenbar wird, und zum anderen die Herrlichkeit Gottes. Denn die Himmel beschreiben die Herrlichkeit Gottes, wie es in den Psalmen heißt. Also, die Herrlichkeit Gottes und das Wesen Gottes gehören zusammen. Beziehungsweise die Herrlichkeit Gottes gehört zum Wesen Gottes. Und damit möchte ich noch einmal auf Vers 18 schauen. Denn dort heißt es, dass wir die Herrlichkeit sehen und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Anteil an seiner Herrlichkeit. Mit dem, was ich vorher herausgearbeitet habe, können wir sehen, dass wenn wir Jesus anschauen, dann werden wir verwandelt oder umgestaltet, wie es hier heißt, und bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir bekommen Anteil an Gottes Wesen. Anteil an seiner Herrlichkeit heißt, wir bekommen Anteil an Gottes Wesen, an seiner Natur. Und Gott ist vollkommene Liebe. Er ist voller Freude. Er hat den absoluten Frieden. Er ist die Fülle. Er ist in Kontrolle. Er ist großzügig. Er ist freundlich, er ist geduldig, sanftmütig, demütig, er ist siegreich, stark, er ist mutig, er ist treu. Und Gott ist noch so viel mehr und daran dürfen wir Anteil haben. Wir dürfen Anteil an seinem Wesen, an seiner Herrlichkeit haben. Und wenn wir nochmal in diesen Vers schauen, dann sehen wir, wie das passiert. Dort heißt es nämlich, indem, damit führt Paulus auf, wie es passiert, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir Jesus anschauen, der Abglanz der Herrlichkeit Gottes ist. So werden wir verändert, und zwar durch den Heiligen Geist. Es ist nicht so, dass wir diese Veränderung aus uns produzieren müssen oder irgendetwas leisten müssen, um verändert zu werden. Nein, es geht darum, Jesus anzuschauen, unsere Augen auf Jesus zu richten, damit der Heilige Geist uns darin verändern kann. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und einfach mal, um das beispielhaft darzustellen, wenn ich mit meinem Herzen auf Jesus schaue und erkenne, dass Jesus am Kreuz sein ganzes Leben hingegeben hat, dann kann es mich verändern, kann der Heilige Geist in mir wirken, dass ich sage, ja, Jesus, ich gebe mein ganzes Leben dir hin, weil du dein Leben für mich gabst. Wenn ich mit meinem Herzen erkenne, dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat, dann kann ich in Vollmacht auftreten. Dann kann Jesus mich verändern. Und wenn ich mit meinem Herzen erkenne, dass Jesus mir alles vergeben hat, dass er das ganze Urteil auf sich genommen hat, dann kann ich von Herzen vergeben, weil er mir alles vergeben hat. Und für mich persönlich habe ich Jesus demnächst vor allem als den kennengelernt oder ist er mir begegnet, als der, der mich bedingungslos und geduldig liebt. Ich möchte einfach mal was erzählen, wo ich genau sowas erlebt habe, wo ich Jesus anschauen durfte und dann verändert wurde vom Heiligen Geist. Da war ich nachmittags ziemlich K.O. und nach einem Mittagsschlaf wollte ich mich an die Arbeit machen für einen Kindergottesdienst und die Jugend. Und Gott hat aber gesagt, nee, halt mal. Bevor du das machst, verbring noch Zeit mit mir. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe dann in 1. Korinther 13 gelesen, da geht es um die Liebe. Und habe mir einfach immer wieder bewusst gemacht, diese Liebe, von der da die Rede ist, das ist die Liebe Gottes, die Gott mir erwiesen hat, die Gott natürlich auch dir erwiesen hat. Aber ich habe das mir persönlich ganz so bewusst gemacht. Und das hat mich dann so aufgefüllt, dass ich den ganzen Tag danach voll erfüllt war mit einer Freude, die war gigantisch, mit einer Liebe für andere. Ich konnte in andere dann investieren, ohne irgendwas zu erwarten, weil ich so gefüllt war, weil Gott mich so verändert hat, indem ich die Liebe von Jesus angeschaut habe. Und das ist was, was wir immer wieder tun können, denn das Ganze ist ein Prozess. Das lesen wir auch in diesem Vers in 2. Korinther 3, Vers 18, nämlich, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ein Prozess. Es geht hier nicht nur darum, dass Jesus uns total übernatürlich begegnet und wir in einem Moment total verändert werden. Ich glaube, auch das kann passieren und Jesus will auch das tun. Und lasst uns echt auch so sein in unserem Herzen, dass wir uns danach ausstrecken, dass Jesus uns begegnet, auch gerade bei so Gottesdienst, dass seine Herrlichkeit so da ist, dass alle Menschen nicht mehr gleich, wie sie gekommen sind, von hier weggehen, sondern verändert werden, weil Jesus da ist. Und doch gibt es auch dieses andere, dass Jesus sagt, er möchte durch den Prozess verändern, durch den Prozess begegnen. Es braucht Zeit, aber auch da begegnet uns Jesus, und zwar in unserem Alltag. Wenn wir Jesus in unserem Alltag anschauen. Denn Gott nutzt sowohl den Augenblick als auch den Prozess. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir Jesus gerade auch in unserem Alltag suchen. Denn wer ihn mit ganzem Herzen sucht, von dem wird er sich finden lassen. Und einen letzten Punkt möchte ich noch betonen aus dem Vers. Da heißt es, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen, nicht nur unser Gesicht wie bei Mose, sondern unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und das können wir auch erwarten, weil die Herrlichkeit, wie Paulus sagte, die Herrlichkeit, die Jesus für uns hat, die ist größer als die, die Mose erlebt hat. Weil diese Herrlichkeit, die führt zum Leben, die führt zum Freispruch und in Ewigkeit dann auch zum Leben bei Gott und mit Gott. Und jetzt möchte ich einfach zum Schluss nochmal zusammenfassen, was ich eben so aus diesem Text herausgenommen habe. Zum einen, was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist eine Umschreibung für seine Gegenwart und damit Stück weit auch vergleichbar mit der Haut eines Menschen und dem Menschen selbst. Der zweite Punkt, Jesus Christus ist unser Anwalt. Er hat das Urteil, das uns erreichen sollte, auf sich genommen, wenn wir an ihn glauben. Dadurch leben wir in diesem neuen Bund mit Jesus Christus, werden in Ewigkeit mit ihm leben und haben Anteil an der größeren Herrlichkeit, die Gott geben möchte. Und der dritte Punkt, im Blick auf Jesus verändert der Heilige Geist unser ganzes Wesen und gestaltet uns immer mehr so, dass wir immer mehr Anteil am Wesen Gottes bekommen. Und deshalb möchte ich dich konkret dazu ermutigen, dass du deinen Blick jetzt, wenn wir gleich noch ein Lied singen, und in der kommenden Woche auf Jesus richtest. Dass du ihn suchst, zum Beispiel durch Lobpreis oder das Lesen in der Bibel. Und dir beim Bibellesen einfach mal diese Frage stellst, Jesus, wer bist du? Und wenn du wissen willst, was für Veränderungen der Heilige Geist in Paulus bewirkt hat, der ja diesen Brief geschrieben hat und diese Verse, die wir heute gelesen haben, dann kann ich dir empfehlen, lies einfach mal den zweiten Korintherbrief ganz unter diesem Blickwinkel, ob am Stück oder verteilt, aber dort wird ersichtlich, wie der Heilige Geist Paulus verändert hat, immer mehr Anteil am Wesen Gottes zu haben. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch beten und dann können wir auch gleich wieder in den Lobpreis gehen. Jesus, du bist der auferstandene Herr. Du bist der Herr der Herrlichkeit. Du bist derjenige, der so mächtig und hoch erhoben ist. Und du hast durch das, was du vollbracht hast, uns Anteil gegeben. Anteil an deinem Wesen. Und Jesus, ich bete, dass wir dich schauen, von Tag zu Tag, dass wir unsere Augen auf dich heben, unseren Blick auf dich heben. Ich bete, dass du unsere Augen öffnest, ganz neu für dich, dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist. Dass wir erkennen, wie groß deine Macht, deine Liebe, deine Schönheit ist. Wie groß das Werk ist, das du getan hast, dass du alles vollbracht hast. Ich bete, dass du uns das immer mehr erkennen lässt, dass du uns Momente gibst in unserem Alltag, wo wir dieses auf dich schauen können und verändert werden dadurch. Heiliger Geist, ich möchte dir Raum geben, dass du jetzt auch Veränderung wirkst in jedem Einzelnen, der hier ist. Und dass du uns veränderst, dass wir immer mehr Anteil an der Natur Gottes haben dürfen, am Wesen Gottes, weil wir dazu berufen sind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Werk, das du angefangen hast, dass du es vollenden wirst. Und ich bete, dass heute auch Großes passieren darf in den Herzen, dass Veränderung passieren darf. Und da, wo noch nicht das Leben drin ist, Jesus, da, wo Menschen sich noch nicht zu dir bekannt haben, noch nicht den Glauben gefasst haben, da bete ich, Heiliger Geist, dass du nachgehst, diese Herzen erreichst und dass diese Herzen Mut fassen, an dich zu glauben, um zu leben. Jesus, in deinem Namen bete ich. Amen.